Die NS-Zeit und die Judenverfolgung, das ist bekannte deutsche Geschichte. Doch da gibt es eine Sache, die ist bisher wenig bekannt. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs leben Zehntausende jüdische Holocaust-Überlebende in Deutschland. Sie sind jetzt sogenannte Displaced Persons und werden von den Alliierten in neuen Auffanglagern untergebracht. Unter anderem in Süddeutschland. Und ausgerechnet dort stellen sie die Weichen für einen eigenen jüdischen Staat. BR-Journalist Thies Maaßen beschäftigt sich seit vielen Jahren mit NS-Themen und der extremen Rechten. Mit ihm klären wir, wieso nach Kriegsende sogar ein jüdischer Staat in Bayern im Gespräch war und warum wir darüber bisher so wenig wissen. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast, ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist David Krause. Heute ist Dienstag, der 27. Januar. Thies, schön, dass du da bist.
Hallo David, ich freue mich auch. Also, es sind ja von den Deutschen in den letzten Monaten des Krieges noch ganz viele jüdische Menschen nach Deutschland, ins Deutsche Reich verschleppt worden, deportiert worden, die dann im ganzen Reich irgendwie befreit worden sind. Viele sind dann erstmal herumgeirrt und waren orientierungslos, haben natürlich auch irgendwie versucht herauszufinden, was ist aus meinen Familien geworden, was ist aus meinen Freunden geworden. Also da gibt es ja ganz, ganz schreckliche Geschichten und wirklich viele sind auch psychisch zusammengebrochen, als sie dann das ganze Ausmaß dann hinterher kapiert haben, was mit ihren Familien und so weiter passiert ist. Auschwitz ist ja in Polen von der Roten Armee befreit worden. Auch hier in Deutschland, oder das waren dann damals die alliierten Besatzungszonen, doch hier sind viele Konzentrationslager befreit worden. Berühmtesten Bergen-Belsen durch die britische Armee oder in Bayern Dachau durch die US-Armee. Sachsenhausen und Buchenwald und so. Also es gab ja einige Lager und in diesen Lagern waren auch viele jüdische Menschen. Und die sind dann befreit worden durch die US-alliierten Truppen. Einige waren natürlich ganz furchtbar benannt, also hatten Typhus, waren krank. Es sind in den ersten Wochen nach der Befreiung ja noch ganz viele Menschen gestorben, weil sie so krank waren oder weil sie dann den Fehler gemacht haben, viel zu essen und dann daran gestorben sind, weil der Körper das gar nicht mehr gewohnt war. Viele der Shoah-Überlebenden, die dann heim wollten, insbesondere in Polen, aber auch anderswo, haben dann festgestellt, dass von ihrer bisherigen Heimat nicht mehr viel über ist. Also in den Häusern, in denen sie vorher gewohnt haben, haben dann nicht-jüdische Polen gewohnt und die waren nicht gut zu sprechen auf die Jüdinnen und Juden, die jetzt kamen und wieder ihre Häuser haben wollten und ihre Geschäfte am Ende wieder haben wollten. Und es gab dann in dieser Phase wirklich ganz schlimme Pogrome, Ausschreitungen mit Dutzenden von Toten. Und ja, das hat natürlich dazu geführt, dass ganz viele dann gesagt haben, gut, wir haben hier überhaupt keine Zukunft mehr, lass uns abhauen nach Palästina oder erstmal in die US-amerikanische Zone. Die waren dann hier und sie waren ja nicht die einzigen, die von den Nazis verschleppt worden sind. Also es waren hier ganz viele Gruppen, seien es italienische Kriegsgefangene, seien es nicht-jüdische Menschen aus der Ukraine oder Weißrussland, die hier auch als Zwangsarbeiter bei Bauern und so weiter arbeiten mussten. Also das waren Millionen Menschen, die durch die Deutschen verschleppt worden sind im Zuge des Zweiten Weltkrieges, und die waren jetzt irgendwie im Gebiet der US-Armee oder der britischen Armee und mussten irgendwie untergebracht werden, versorgt werden. Und irgendwann konnte man dann zumindest die Leute nach Nationalitäten sortieren und in ihre Heimatländer zurückbringen. Aber für die Jüdinnen und Juden galt das nicht zum Großteil, weil deren Communities, deren Viertel, deren Städtel in Osteuropa insbesondere, zum Großteil ja völlig zerstört waren. Mhm. Also die Familien waren komplett ausgelöscht, die jüdischen Gemeinschaften waren ausgelöscht. Die hatten erstmal nichts, wo sie hingehen konnten und die mussten irgendwie versorgt werden. Die nannten sich selber, weil sie so wenige waren, Sherit Hapleta, und das heißt der Rest der Geretteten. Also wirklich das letzte Überbleibsel einer riesigen Kultur in Osteuropa. Also Millionen Menschen, 6 Millionen Menschen, die umgebracht worden sind. Und damit ist natürlich ein Großteil dieser Kultur auch gestorben.
Sind ja ungefähr 6 Millionen Juden umgebracht worden und ein paar 10.000, also dieser Rest der Geretteten, der lebt nun in Deutschland. Aber wie kann denn das Zusammenleben mit den Deutschen funktionieren nach der ganzen Geschichte?
Das Verhältnis jetzt insbesondere zur deutschen Bevölkerung durch tiefstes Misstrauen geprägt. Die jüdischen Menschen sind zunächst völlig prekär untergebracht worden. Zum Teil sind sie ja eben nach Nationalität sortiert untergebracht worden. Das heißt, sie waren hier zum Teil vielleicht sogar untergebracht mit Weißrussen, die eigentlich für die Nazis in den Krieg gezogen sind. Oder russische Kollaborateure. Und mit denen waren sie zusammen, also mit Tätern, die ihre Familien im Zweifelsfall umgebracht haben, waren sie zusammen untergebracht. Der Umgang war dann sehr unterschiedlich der jeweiligen alliierten Besatzungsmächte. Also die Briten zum Beispiel, die waren ja die Mandatsmacht in Palästina. Da wollten viele Jüdinnen und Juden hin. Und das wollten die Briten aber nicht. Das heißt, die waren einer jüdischen Selbstverwaltung und einem jüdischen Selbstbewusstsein gegenüber sehr, wie nennen wir es, reserviert. Also das war nicht unbedingt in deren Interesse. Das heißt, dass viele Jüdinnen und Juden auch in der britischen Zone gar nicht bleiben wollten. Ähnlich in der sowjetischen Zone, aus diversen Gründen. Aber in der US-amerikanischen Zone, dort war man den Juden, den Jüdinnen gegenüber ja relativ wohlwollend eingestellt. Und man war auch einem, ja, vielleicht zu gründenden jüdischen Staat positiv gegenüber eingestellt. Und deswegen wurde die US-amerikanische Zone so zu so einem Fluchtpunkt, wo ganz viele jüdische Menschen auch aus den anderen Zonen hingegangen sind.
Also es geht um die US-Zone Bayern, Hessen, Baden-Württemberg.
Genau, das war damals die US-Zone. Die Briten waren eher so in Norddeutschland unterwegs, die Sowjetunion dann auf dem Gebiet der späteren DDR.
Warum ist es im amerikanischen Sektor so sehr anders als in den anderen Sektoren?
Am Anfang war es noch gar nicht so viel anders. Die Berichte, die wir aus der Frühphase haben von den Überlebenden, die waren da auch zum Teil in katastrophalem Zustand, gesundheitlich, psychisch schlecht untergebracht und so weiter. Aber tatsächlich, da spielen dann auch jüdische Organisationen wie der Jüdische Weltkongress oder die Jewish Agency, die Interessensvertretung der Juden in Palästina, eine Rolle. Die haben versucht, das Licht der Weltöffentlichkeit auf das Schicksal der Shoah-Überlebenden in Deutschland zu richten. Und tatsächlich war die Aufmerksamkeit dann irgendwann mal auch der Weltöffentlichkeit da. Und es gab dann einen Report, der relativ berühmt geworden ist, der Harrison Report. Das war ein US-amerikanischer Jurist, Earl Harrison, der im Auftrag der Regierung dann sich die Lage der Jüdinnen und Juden in der US-Zone angeschaut hat. Dieser Bericht ist dann auch veröffentlicht worden von der New York Times und hat damit natürlich eine große Aufmerksamkeit bekommen. Das ist im August 1945 veröffentlicht worden, dieser Bericht. Und das war sozusagen die Grundlage, dass dann auch die US-amerikanische Regierung gesagt hat, okay, wir müssen das irgendwie zur Chefsache machen. Also dieses Volk, diese Religionsgemeinschaft, die so viel erleiden musste, das kann nicht sein, dass die jetzt wieder unter prekärsten Bedingungen und dann auch ausgerechnet im Land der Täter ja dahin vegetieren muss.
Was haben dann die US-Amerikaner gemacht?
Also es gab im Laufe dann der Nachkriegszeit, der Jahre danach, hunderte Einrichtungen, jüdische Einrichtungen in der US-amerikanischen Zone. Die bekanntesten sind diese DP-Camps. Man kann Camp sagen, das ist die US-amerikanische Bezeichnung für Lager.
Aber wofür steht DP?
DP steht für Displaced Persons. Mhm. Ich übersetze es regelmäßig mit Heimatlose. Mhm. Eine Historikerin hat mir gegenüber auch eigentlich ein sehr schönes Wort neulich benutzt, die Deplatzierten. Also Leute, die aus ihrer Heimat herausgerissen worden sind und von den Deutschen irgendwo anders hin verschleppt worden sind. Ist jetzt gar kein spezieller Ausdruck für Jüdinnen und Juden. Displaced Persons waren eben auch, was weiß ich, Zwangsarbeiter aus Weißrussland oder französische Kriegsgefangene, die dann repatriiert werden konnten. Aber die jüdischen DPs, die eben nirgendwo hin konnten, das war halt dann die Gruppe, die hier in Deutschland maßgeblich verblieben ist.
Jüdinnen und Juden wurden gerade erst aus den Konzentrationslagern der Nazis befreit. Jetzt ist aber wieder von Camps, von Lagern die Rede. Hab da nur ich ein Störgefühl?
Es war natürlich kein Vergleich zu deutschen Konzentrations- oder Zwangsarbeiterlagern. Ja. Die konnten jederzeit rausgehen, natürlich. Man hat sie einfach dann eben in ehemaligen Kasernen untergebracht, wie in Landsberg zum Beispiel, in der Saarburg-Kaserne oder in Feldafing. Da gab es eine NAPOLA, das waren diese Elite-Nachwuchsschulen der Nazis, wo die sozusagen ihre nationalsozialistische Elite herangezüchtet haben. Dafür hatte man dann auch keine Verwendung mehr. Da hatte man Platz, da konnte man die unterbringen. In Föhrenwald waren es eine ehemalige Arbeitersiedlung von Rüstungsarbeitern. In Greifenberg am Ammersee zum Beispiel, da war jetzt kein großes Lager in Anführungszeichen, sondern ein Kibbutz eigentlich von aber auch immerhin 180 Leuten. Also es gab hunderte von diesen Einrichtungen eine Zeit lang.
Man muss vielleicht auch nochmal erklären, Kibbutz beispielsweise, das ist eine jüdische Versammlung oder ein jüdisch organisiertes Zusammensein, richtig?
Es kommt tatsächlich auch zum Teil aus der zionistischen Bewegung. Der erste Kibbutz ist Anfang des 20. Jahrhunderts, 1910, gegründet worden. Die Idee ist eine Kollektivsiedlung, wo Leute gleichberechtigt zusammenleben. Es ist so eine ganz einfache, ja, sozialistische Form des Zusammenlebens. Wurde schon lange vor der Shoah erfunden und hat dann natürlich eine riesige Rolle gespielt, um diese Menschen, die keine Familie mehr hatten, die jahrelang versteckt waren, die keine Bildung genossen hatten, also die nicht mehr zur Schule gehen konnten, die keine Ausbildung gemacht haben, die sozusagen gemeinschaftlich zu erziehen, zu bilden, ihnen eine Ausbildung zu geben, sei es als Elektriker, als Schneiderin, landwirtschaftliche Sachen beizubringen. Meistens mit dem Ziel, dann irgendwann nach Palästina auszuwandern, um dort einen jüdischen Staat zu gründen. Aber vor allem auch wieder Selbstbewusstsein zu tanken, Sport zu treiben. Die haben Theatergruppen gegründet, die haben Hebräischkurse belegt.
Und solche Kibbuzim sind ja im amerikanischen Sektor entstanden, ebenso wie diese DP-Camps, wo jüdische Kultur gelebt werden konnte. Aber eben nur da, richtig?
Das Besondere war und wirklich auch das Herausragende und auch das Tolle, was die Amerikaner gemacht haben, war, dass sie ganz stark auf jüdische Selbstverwaltung gesetzt haben. Das heißt, die haben die zum einen natürlich versorgt. Also ich meine, die Leute mussten irgendwie, wenn sie krank waren oder versehrt waren, irgendwie medizinisch versorgt werden. Sie mussten was zu essen haben. Sie sind auch besser versorgt worden als jetzt die deutsche Bevölkerung, was zu großem Neid geführt hat. Sind auch mit Kaffee und Zigaretten, also das waren ja damals sozusagen die Währungen.
Luxusgüter.
Luxusgüter, mit denen man auch Schwarzmarkt betreiben konnte, sich andere Sachen besorgen konnte, viel besser ausgestattet worden als jetzt die deutsche Bevölkerung. Und dann hat man aber ganz schnell auch gesagt, organisiert euch selber. Und die haben dann tatsächlich sehr schnell politische Gruppierungen, die es zum Teil aus der Vorkriegszeit noch gab, zionistische Vereinigungen, religiöse Vereinigungen, die haben sich organisiert und haben dann zum Beispiel ein Lagerkomitee gewählt.
In diesen jüdischen Camps, wie sah denn da das alltägliche Leben aus?
Also ich habe mal einen super spannenden Menschen, der leider im letzten Jahr gestorben ist, Walter Frankenstein, interviewt. Das ist ein deutscher Jude gewesen, der die Shoah überlebt hat und zwar im Untergrund. Also der war in Berlin, ein U-Boot, ein sogenanntes, hat sich dort versteckt mit Familie und zwei Kleinkindern. Also völlig unglaubliche Geschichte, über den könnte ich schon zwei Stunden reden. Und der wurde von der Organisation Bracha, das heißt Flucht auf Jiddisch. Das war sozusagen eine Fluchthilfebewegung, die dann auch ganz viel aus Ostdeutschland Menschen, jüdische Menschen rausgeholt hat und die US-Zone geschleust hat. Von denen quasi beauftragt, um so einen Kibbutz in Greifenberg am Ammersee zu organisieren. Weil er war nicht im Lager, also es war kein psychisch oder physisch gebrochener Mensch. Der war unglaublich selbstbewusst, sportlich, hatte Jiu-Jitsu, also Kampfsporterfahrung. Und der wollte eigentlich nach Palästina auswandern und dann hat die Bracha gesagt, pass auf, deine Frau, deine zwei Kinder, die darf schon nach Palästina, die schmuggeln wir rüber. Aber du musst für uns dafür noch ein bisschen was machen.
Okay.
Und dann hat man ihn quasi nach München geschickt. Dort hat er sich am Deutschen Museum mit einem Kontaktmann getroffen und der hat ihn mit einem Militärauto rausgefahren an den Ammersee. Und dann hat er dort mehrere Monate lang die Bewohner in so einem Kibbutz mit ausgebildet. Und das heißt Sport treiben, Gymnastik treiben, Skifahren zum Beispiel, da war über den Winter hier Skifahren, solche körperlichen Sachen, damit die auch körperlich wieder fit werden.
Wie viele Leute waren das so?
180 bis 200 Leute waren das. Ah ja, okay. Dann hatte auch die kleinen, nicht so großen Kibbutzim, die hatten alle Sportvereine. Also auch in Greifenberg gab es einen Sportverein, haben die Fußball gespielt. Er hat mit ihnen aber auch zum Beispiel Schießübungen gemacht. Also er hat sich irgendwie mit Kaffee irgendwo bei Deutschen eine Parabellum, so eine siebenschüssige Pistole besorgt und hat mit ihnen dann Schießübungen gemacht.
Wieso Schießübungen?
Weil die wollten ja nach Palästina. Die Araber dort, die arabische Bevölkerung, war nicht gut auf die Juden zu sprechen. Es gab immer wieder Überfälle. Das heißt, man wusste schon, was auf ihn zukommt. Es gab in Palästina schon die Haganah, also es war so eine jüdische Selbstverteidigung gegen die vielen Angriffe, die es von arabischer Seite auf jüdische Siedlungen, Konvois und so weiter gegeben hat. Also man hat so eine Paramiliz gegründet. Und es gab die Jewish Brigade, eine Einheit innerhalb der britischen Armee, wo Juden eine rein jüdische Einheit war. Also es gab Leute mit militärischem Fachwissen und die sind dann als Delegierte hierher geschickt worden, um in mehreren Lehrgängen Offiziere für die zukünftige israelische Armee auszubilden. Im Übrigen auch Frauen. Krass. Es gab auch einen eigenen Frauenlehrgang. Ja. Und dann gab es so Militärübungsprogramme. Also die US-Amerikaner haben ein Auge zugedrückt und gesagt, na gut, sollen die mal machen. Wir schauen nicht so genau hin, aber nicht mit scharfen Waffen. Das heißt, die konnten natürlich keinen Handgranatwurf mit echten Handgranaten üben. Und dann gibt es so Fotos, wo die halt mit großen Steinen quasi alle in einer Reihe stehen und schmeißen und dann Handgranatenweitwurf üben. Mhm. Waren viele so Strategiensachen. Also mein Freund und Kollege Jim Tobias hat tatsächlich noch Leute interviewt vor Jahrzehnten, die dieses Militärprogramm durchlaufen haben, die dann eben auch von diesen Ritualen erzählen. Also das war dann auch viel Gemeinschaftsgefühl, Lagerfeuer. Zum Schluss hat man auf die Tora geschworen und hat geschworen, dass man sein Leben für das Volk Israel und das Land Israel geben wird. Das heißt, man wusste schon, was auf ihn zukommt. Und da war Schießtraining jetzt nicht verkehrt.
Das heißt, die Grundlage dafür, wie gut die Juden ihren späteren Staat Israel verteidigen würden können, die wurde auch in Bayern gelegt. Und dieser Überlebende aus dem Untergrund, Walter Frankenstein, von dem du erzählt hast, der hat also dabei geholfen?
Genau. Also man muss ja immer wieder dazu sagen, es wurde ja den Jüdinnen und Juden, auch im Übrigen von Jüdinnen und Juden in Palästina, von der Gemeinschaft dort vorgeworfen, den europäischen Jüdinnen, ja, ihr habt euch ja wie die Kälber zur Schlachtbank treiben lassen von den Nazis. Ihr habt euch nicht gewehrt. Was war los? Okay, okay. Es ging auch darum, diesen Bild des Ghetto-Juden mit seinen Schläfenlocken, der alles mit sich machen lässt, der sich wie das Kalb zur Schlachtbank treiben lässt, dem etwas entgegenzusetzen. Wir sind stark, wir wehren uns.
Die Menschen in diesen DP-Camps und den Kibbuzim, die warten also eigentlich nur darauf, weiterzuziehen nach Palästina.
Ja, also so haben sie es auch selber schon damals formuliert, die jüdischen Überlebenden, die Funktionäre zumindest. Wir hocken im Warteraum. Wir hocken hier im Warteraum und können nicht weiter. Das Tolle war eben, dass das dann nicht so ein Vegetieren in Flüchtlingscamps war, sondern dass man ja hier wieder jüdisches Leben aufgebaut hat.
Von wie vielen Juden sprechen wir da zu der Zeit in Deutschland?
Also das ist auch von Phasen abhängig. Ja. Also die hier befreit worden sind, waren ein paar 10.000. Und dann gab es diese Pogrome und Übergriffe im Osten und dann sind nochmal 200.000 Leute hierher. Also es gab eine Fluktuation. Zur Hochzeit waren wirklich vor allem in der US-Zone so 185.000 Jüdinnen und Juden untergebracht in ganz vielen Camps. Das waren ja alles in diesen DP-Camps zum Großteil sehr, sehr junge Menschen. Also zwischen 16 und 30, würde ich jetzt mal so sagen, war so der Schwerpunkt, weil die Alten sind umgebracht worden, die haben die Strapazen der deutschen Lager nicht überstanden. Also ein stehender Spruch, den ich immer wieder gehört habe, war ja, wir hatten noch eine Großmutter, aber wir waren die Ausnahme. Alle anderen Großeltern waren ermordet worden. Das heißt, es waren sehr junge Menschen, die auch nach dem ersten Schock und nachdem sozusagen die ersten Bedürfnisse befriedigt waren, was zu essen, medizinische Versorgung, ein Dach über dem Kopf, auch eine Lebenslust hatten, die dann auch Familien gegründet haben, die Kinder gemacht haben, ganz viele. Also es gab eine extrem hohe Geburtenrate in diesen DP-Camps. Es gab in St. Ottilien in einer Benediktinerabtei eine Säuglingsstation, wo ganz viele jüdische Menschen, ja, jüdische Babys geboren worden sind. In Föhrenwald, einem Lager bei Wolfratshausen südlich von München, sind hunderte jüdische Babys auf die Welt gekommen. Weil jede, ist vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt, aber jedes jüdische Kind war natürlich auch ein Sieg über Hitler und über die Nationalsozialisten. Hitler hat nicht gewonnen, er hat uns nicht ausgelöscht. Wir machen wieder jüdisches Leben.
Das klingt ja erstmal nach einer kleinen, heilen Welt, oder? Warum wollten die Menschen da dann weg?
Tatsächlich gab es die Idee von Ben-Gurion,
dem späteren ersten israelischen Ministerpräsidenten,
der schon vorher eine entscheidende Rolle gespielt hat als Chef der Jewish Agency. Das war so die Interessensvertretung der jüdischen Gemeinschaft in Palästina. In Palästina lebten ja damals auch schon hunderte und tausende Jahre davor natürlich Jüdinnen und Juden. Und der hat, weil eben der Weg nach Palästina verschlossen war, weil die Briten da die Kolonialmacht waren und keinen reingelassen hat, hat hier dem amerikanischen Befehlshaber General Dwight D. Eisenhower den Vorschlag gemacht, ja, können wir sowas nicht in Bayern gründen? Also können wir
hier
nicht,
in Deutschland?
Ja, können wir nicht hier einen Landstrich leerräumen von der autochthonen Bevölkerung, in Anführungszeichen, ja, und da die Jüdinnen und Juden ansiedeln? Also es gibt eben diese Notiz, dass Ben-Gurion das persönlich vorgeschlagen hat. Es gibt dann tatsächlich innerhalb der Akten der Militärbehörde, taucht es immer wieder auf, weil es in verschiedenen Abteilungen diskutiert worden ist. Und dann gab es sogar eine Umfrage unter den jüdischen Menschen hier in den DP-Camps. Und da war die einhellige Meinung, irgendwann Anfang 47, Ende 46, ja gut, wenn Israel in Palästina nichts wird, dann machen wir Israel hier.
warum hat man davon nie was gehört? Also man möchte ja meinen, das deutsche Bildungssystem kann ganz gut über diese Zeit aufklären, offensichtlich nicht.
Weil das natürlich auch viel was mit der Schuldfrage zu tun hat.
Ja.
Also die PIS war natürlich eine stetige Erinnerung an das, was Deutschen den Jüdinnen und Juden angetan haben. Die Jüdinnen und Juden, als sie dann weg waren aus Deutschland, hatten auch überhaupt kein Interesse mehr an dieser Vergangenheit. Ich meine, die waren hier und die wollten weg. Also das, Ben Gurion vorgeschlagen hat, man räumt hier mal in Bayern einen Landkreis leer und siedelt da alle Jüdinnen und Juden an, das war ja aus der Not geboren. So nach dem Motto, jetzt haben wir hier hunderte von Einrichtungen, wo Jüdinnen und Juden völlig verstreut mitten unter den Tätern leben. Es wäre doch viel einfacher, sie zu zentralisieren und dann zentral zu versorgen. Also das war so die Idee dahinter und die ist jetzt auch von der US-amerikanischen Militärregierung auch ernsthaft diskutiert worden. Da haben sich mehrere Abteilungen damit beschäftigt. Irgendwann hat man sich da nicht mehr beschäftigt. Warum das dann nicht mehr diskutiert worden ist, weiß ich nicht. Das verläuft sich aber irgendwann. Es ist halt dann doch nicht gemacht worden.
Diese Camps, von denen wir gesprochen haben in Deutschland und diese Idee auch, eigentlich so ein Israel in Deutschland zu gründen, was glaubst du, was macht das mit der Erinnerungskultur heute?
Naja, ein interessanter Aspekt ist, dass zentrale Schritte, zentrale Entscheidungen für die Gründung eines Staates Israel im Nahen Osten hier bei uns in Deutschland in Bayern getroffen worden sind. Also erste Versammlungen des Zentralkomitees der befreiten Juden, wo damals schon die Gründung Israels gefordert worden ist. Ben Gurion, der erste Ministerpräsident Israels später, dann ist ja hier durch die Lager gereist. Der war regelmäßiger zu Gast und war hier. Es gab dieses Militärprogramm, es gab ja sogar die Musterung in den jüdischen Camps. Also das ist schon eigentlich irre, wenn man sich überlegt, dass in Bayern das Militär ausgebildet wurde, eine Musterung durchgeführt wurde. Ja, militärische Übungen, Fitnessübungen, keine Ahnung was, für einen Staat, den es doch gar nicht gab. Und dann auch noch in dem Land der Täter, also dem Land, wo ja insbesondere in Bayern, München, Hauptstadt der Bewegung, Nürnberg, Stadt der Reichsparteitage. Hier ist Hitler groß geworden, hier ist die nationalsozialistische Bewegung groß geworden. Hier ist die Idee zur Vernichtung des Judentums, des europäischen Judentums groß geworden. Und ausgerechnet hier wird sozusagen die Keimzelle für einen jüdischen Staat gelegt.
Thies, danke dir fürs Gespräch. Wenn ihr noch tiefer in die Geschichte der militärischen Ausbildung der Holocaust-Überlebenden eintauchen wollt, dann hört in das Stück Holocaust-Überlebende nach 1945 in Bayern. Ausbildung für den Kampf um Israel von Thies Maaßen und seinem Kollegen Jim Tobias rein. Den Link findet ihr bei uns in den Shownotes. Morgen hört ihr bei 11KM von Menschen in der Ukraine, die dort bei Minusgraden ihren bislang schlimmsten Kriegswinter erleben und wie Putin sich diese Wetterlage noch zunutze macht. Autor dieser Folge ist Stefan Beuting. Mitgearbeitet haben Sebastian Schwarzenböck und Marc Hoffmann. Produktion Jonas Teichmann, Laura Picerno und Lisa Krumme. Redaktionsleitung Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name David Krause und ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Und hier noch ein Podcast-Tipp von uns. Ihr kennt das wahrscheinlich auch. In den Nachrichten geht es oft um Probleme, um alles, was nicht funktioniert. Und dann wird oft nur diskutiert, ohne dass etwas dabei rauskommt. Wenn ihr euch auch lieber fragt, was wir daraus machen, ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann hört doch mal rein bei 15 Minuten der Tagesschau-Podcast am Morgen. Wir schauen auf pragmatische Lösungen und das unterhaltsam und alltagsnah mit Beispielen von Menschen, die etwas zum Thema zu sagen haben, weil sie eben eigene Erfahrungen gemacht haben. 15 Minuten der Tagesschau-Podcast am Morgen, eine gut investierte Viertelstunde, die euch mit neuen Perspektiven in den Tag bringt. Den Link dazu bei uns in den Shownotes.